Ich lese heute aus Jesaja. Wir sind im Buch des Propheten Jesaja. Jesaja 40, Vers 29. Ihr kennt es bestimmt. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wort des lebendigen Gottes, hat man in der Kirche immer gesagt. Ich habe einen Freund gehabt in Kenia, ist immer noch mein Freund, als ich in Kenia war, und er war leidenschaftlicher Gleitschirmflieger und er war auch zwanghafter Optimist, hat man ihn genannt, weil es war immer alles kein Problem, also er hat nicht die Fähigkeit gehabt, Probleme zu sehen. Er ist einmal mit seinem Gleitschirm geflogen, hat eine Rolle rückwärts gemacht und ist abgestürzt in einen Baum, aber das war dann, er war im Krankenhaus, alles gebrochen, aber es war dann irgendwie kein Problem trotzdem. Und er ist einmal mit dem Gleitschirm gelandet in Kenia und die Leute sind gekommen und haben gedacht, er ist Jesus, weil sie gelesen haben, dass Jesus aus den Wolken kommt. Und ich war einmal bei ihm zum Tee eingeladen und dann habe ich zu ihm gesagt, als ich die Teepackung gesehen habe, habe gesagt, da sind ja auch Würmer drin. Und er sagt, ja, das macht ja nichts, also die sind ja, ist ja abgekocht, der Tee. Das war immer alles kein Problem, auch so alles, was in Zukunft kam, das war kein Problem. Aber das war nicht immer so ganz realistisch. Er war kein Prophet, sondern er war einfach ein Optimist, warum auch immer. Also es ist ja gut, dass es so Menschen gibt, aber Optimisten leben nicht immer länger. Ein Prophet, das ist jetzt der Vergleich, der sagt auch, viele Dinge sind kein Problem, aber das ist tiefer gegründet. Und wir sprechen über den Prophet Jesaja. Heute habe ich mal meine PowerPoint mitgebracht, von der ich geredet habe. Jesaja war ein Prophet. Jesajahu, letztes Mal haben wir über Namen gesprochen, heißt der Herr rettet. Das war seine Hauptbotschaft. Ein Prophet, so lesen wir bei Petrus, redet in Gottes Auftrag. Und hier heißt es eben, dass keine Weissagung aus eigener Auslegung geschieht. Also nicht aus menschlichem Willen, sondern vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Das heißt, ein Prophet redet nicht aus eigenem Willen, der bringt nichts Eigenes hervor, sondern er ist beauftragt von Gott und redet von Gott her. Und die Botschaft, die ein Prophet hat, aus meiner Sicht, ist immer zuerst, wer ist denn Gott? Also was ist sein Wesen? Und zweitens, was bedeutet es für unser Leben? Und im Buch Jesaja spricht Jesaja in erster Linie immer darüber, wer Gott ist. Und wir erkennen das an diesen Namen immer, nämlich der Name Gottes. Wir haben in Jesaja einmal den Namen Elohim. Elohim ist der mächtige Gott, der Gott der Schöpfung. Der Begriff Elohim, den haben viele Völker gebraucht, zum Beispiel Allah, das ist die gleiche Wurzel, also aus dem muslimischen Hintergrund, oder auch, ich glaube, die Sumerer hatten auch so einen ähnlichen Begriff. Elohim ist nichts Besonderes, ist der allmächtige Gott, der ganz weit weg ist und der aber auch der Schöpfergott ist, der mit Kraft agiert in dieser Welt. Und wenn Jesaja von Gott, dem Herrn, spricht, steht im Hebräischen immer Elohim. Und das kombiniert sich dann mit Jahwe. Also wenn in Deutsch Luther übersetzt, der Herr, der Gott, dann steht im Hebräischen Jahwe, Elohim. Und Jahwe, der Gott Jahwe und der Name Jahwe, den gibt es sonst nicht in anderen Religionen. Den gibt es nur in der Bibel. Und das ist jetzt hier was Besonderes. Jahwe ist der Gott, der sich zum Menschen hinwendet. Und das ist außergewöhnlich. Die anderen Götter, die sind eigentlich in ihrer Himmelssphäre, die wenden sich nicht zum Menschen hin. Aber Jahwe wendet sich hin und er setzt noch eins drauf. Jahwe ist der Gott der Geschichte, also Jahwe ist der Geschichte schreibt, Geschichte unseres Lebens und in Geschichte eingreift. Und die zwei Worte haben wir oft im Alten Testament, aber auch in Jesaja. Dann ist viel die Rede von Herr Zebaoth, also der Herr der Herrscher. Dann Kadosh Israel, darüber habe ich gesprochen, der Heilige Israels, kommt 28 Mal vor. Und Hester Panim, darüber habe ich letztes Mal gesprochen, der Gott, der sein Angesicht verbirgt. Und wir müssen das irgendwie verstehen und wenn wir irgendwo das lesen, wenn Gott sein Angesicht verbirgt oder wenn es der Heilige Israel ist, das ist immer so ein bestimmtes Thema. Also ich würde mich ja freuen, wenn jetzt anfangt, ich glaube, wir bleiben tatsächlich eine Weile in Jesaja, wenn ihr anfangt, zu Hause Jesaja zu lesen. Aber Jesaja kann man nicht einfach lesen. Jesaja ist wie so ein Zopf, kann man sagen, der sich so verwickelt. Also Jesaja ist nicht chronologisch geschrieben, sondern Jesaja war so ein Poet. Ich glaube, der war so ein bisschen unkonventionell, vielleicht so wie ich. Der hat es so verwurschtelt wie so ein Zopf. Es sind so mehrere Stränge, die er vermischt miteinander und mehrere Themen und die tauchen immer wieder auf. Und es macht es schwer, das zu lesen, weil man jetzt gerade nicht weiß, wo steht er gerade. Aber das, wenn ihr das anfangt zu lesen, vielleicht, dass ihr das ein bisschen versteht, habe ich hier so die 5, vielleicht sind es auch mehr, Hauptthemen mal rausgegriffen. Wir haben einmal diese messianische Hoffnung. Da geht es um den Messias, der als Diener, also dieser Knecht, der als König auftritt und Eroberer. Wir haben als ein zweites Thema die Stadt Jerusalem oder der Berg Zion. Und das ist immer zeitlich einmal jetzt und hier und einmal in der Zukunft. Und wir haben den Heiligen Israels. Wir haben eine ganz starke Linie der Glaube des Volkes immer. Wie verhält sich das Volk? Ist es gerade ein Götzendienst oder glaubt das Volk gerade? Und es zeigt sich immer eigentlich anhand dessen, wie die Könige reagieren. Also die Könige sind eigentlich immer ein Spiegel von dem Volk. Das ist in unserer Gesellschaft auch so. Das, was wir in den Medien sehen und das, was die Könige machen, spiegelt das wider, was das Volk eigentlich will. Also wenn wir Fernsehen schauen, dann sehen wir eigentlich das, wo unser Volk steht. Und fünftens literarische Besonderheiten oder Doubletten. Also Jesaja fängt immer an, ich sage das und dann sagt das wieder anders. Aber nochmal das Gleiche. Wenn man das liest, denkt man, man muss sich da richtig so reinlesen. Oder literarische Besonderheiten ist das mit den Namen zum Beispiel, dass oft Namen eine Bedeutung haben, das, was ich letztes Mal gesagt habe, mit dem Sha'er Yashuv, ein Rest wird übrig bleiben. Und der andere Name seines Sohnes, wer weiß noch, wie der heißt, Maher Sha'er Al-Hashbas, das heißt Eile, Beute, schneller Raub. Das sind prophetische Namen und die stehen dafür, dass Assyrien ja kommt und das Land erobert. Also wenn ihr das nicht versteht, ist es schwierig, Jesaja zu lesen. Und jetzt habe ich noch was gemalt für euch. Und das müssen wir auch noch verstehen. Wie funktioniert denn Prophetie in Jesaja oder generell? Und Prophetie hat immer mehrere Zeitformen. Ich habe jetzt nur 2 gezeichnet, weil ich hatte nicht mehr Platz. Manchmal sind es auch 3. Hier steht jetzt Gegenwart, Zukunft, es kann auch Vergangenheit sein, es kann auch nahe Zukunft oder ferne Zukunft sein. Und wenn wir jetzt in Jesaja eine Stelle finden, müssen wir immer fragen, ist das jetzt nahe Zukunft, ist das jetzt Gegenwart oder ferne Zukunft? Also wenn es um Jerusalem geht, ist es jetzt das Jerusalem, was irgendwann wiederkommt? Oder ist es jetzt gerade Jerusalem? Und der Punkt ist, wir schauen ja rückwärts drauf, auf einen Teil von Jesaja. Ist ja schon vorbei, viel Prophetie hat sich ja schon erfüllt. Aber Jesaja, er hat so drauf geschaut. Das heißt, also da könnte jetzt wirklich noch ein dritter Kreis sein, nahe Zukunft oder Vergangenheit oder so. Jesaja sieht die Ereignisse ja gleichzeitig. Er hat ja nicht dieses Zeitschema. Ich weiß nicht, ob er immer genau wusste, ob das jetzt in ferner Zukunft ist oder in naher Zukunft oder in der Gegenwart. Also Prophetie in Jesaja ist immer so alles. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, jetzt uns da reinzuarbeiten. Und ich glaube, Gott lässt es auch ein bisschen zu, weil er will, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn wir Jesaja lesen, müssen wir wirklich darüber meditieren. Wir können nicht das einfach so durchlesen. Wir müssen genau hinschauen, was läuft denn da ab? Ist das jetzt gerade eine Prophetie über den Messias, der da kommt? Oder ist es gerade eine Prophetie über den Sohn, der jetzt kommt mit dem nächsten König? Ihr versteht es, glaube ich, was ich meine. Also ich versuche immer noch so gewisse Grundlagen zu schaffen, damit wir Jesaja verstehen. Und jetzt spreche ich nochmal über den Heiligen Israels, weil es ist wirklich das Hauptthema. Jesaja wird ja berufen und spricht dann heilig, heilig, heilig. Und wir haben letztes Mal gesagt, beim ersten Mal, dass der Heilige Israels im ersten Teil so als der Richter auftaucht. Erster Teil von Jesaja, Kapitel 1 bis 39. Und dass Gott zornig ist auf sein Volk, weil sie sich Götzen gemacht haben. Und er schafft Gerechtigkeit. Und das ist der Heilige Israels. Gott ist heilig. Und im Gegensatz dazu sind wir nicht heilig. Gott ist der komplett andere, der Heilige. Und wir sind hier. Und es geht dann weiter. Im zweiten Teil taucht der Heilige Israels immer mehr als der Erlöser und als der Retter auf. Und wir haben jetzt in Jesaja, und das ist ganz entscheidend, um das zu verstehen, diesen Gegensatz: Gott im ersten Teil als der Richter und Gott im zweiten Teil als der Retter und Schöpfer von Neuem. Und entscheidend ist, dass beides zusammengehört. Wir können Gott als den Schöpfer von dem Neuen und als Gott den Retter nicht verstehen, und das meine ich ganzheitlich, wenn wir Gott nicht als den Richter verstehen und erleben. Ich habe das ja an mehreren Beispielen so ein bisschen versucht zu erklären. Wenn wir nicht diese eigene Zerbrochenheit und Zerschlagenheit und dieses Gericht Gottes erleben und diesen Zorn Gottes, dann kommen wir nicht zu diesem Punkt, dass wir Gott auch als diesen Retter verstehen. Weil wer braucht denn einen Retter? Also wenn wir jetzt zum Beispiel rausgehen und den Leuten erzählen, dass sie Rettung brauchen und Erlösung, dann werden Leute das nicht verstehen. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, das verstehen Leute nicht. Du brauchst Rettung ja von was? Ist doch alles gut. Deswegen müssen wir Gott als den Richter verstehen, der uns richtet und der zornig ist auf unsere Sünde. Aber das bleibt ja nicht dabei. Er ist ja auch der Retter. An einer PowerPoint sich entlang zu hangeln, ist nicht mein Ding. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen freier zu reden. Im Prinzip geht es darum, und an dem, das ist so ein Knackpunkt auch für die Menschen da draußen, aber auch für uns, ob wir dieses prophetische Wort glauben. Es geht eigentlich darum, glauben wir, und zwar glauben wir, dass Gott der ist, der er sagt. Also dass er zum Beispiel Jahwe ist, dass er der Gott der Geschichte ist. Glauben wir, dass Gott ein Gott ist, der Geschichte schreibt? Glaubst du in deinem Leben, dass Gott ein Gott ist, der in deinem Leben eine Geschichte schreibt? Und im Hebräischen und in der israelischen Erzählung, das ist was ganz Deutliches, es ist immer eine Geschichte. Das habe ich ja gesagt, ich habe eine Geschichte, also ich existiere, darum denke ich. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass in Jesaja 1, Vers 1 steht, da geht es ja dann um die Könige. Wisst ihr noch, wie die heißen? Im Jahr des Königs Usia, als der König Usia starb, da wurde Da war der König Usia zur Zeit Jesajas, Hiskia, habe ich gesagt, Jotam und Ahas. Das sind die vier Könige. Und das ist Geschichte, das könnt ihr auch nachlesen in Büchern. Wir haben es hier mit einer Geschichte zu tun. Und die Geschichte fängt nicht erst in Jesaja an, sondern die fängt tatsächlich bei Adam und Eva an. Und die Geschichte ist, dass Gott Geschichte schreibt mit einem Volk über Adam und Eva, über eine Sinnflut, über einen Messias dann und auch eine Geschichte irgendwann mit einer Verheißung von einem ewigen Königreich und einer ewigen Königsherrschaft. Und es geht darum, dass wir das glauben. Wenn wir nicht glauben, dass Gott Geschichte schreibt, dann hat das für uns keine Bedeutung. Und wenn Gott Geschichte schreibt, hier in Jesaja und auch in der Bibel, und so eine Weltgeschichte schreibt, dann ist Gott der Herr der Geschichte. Also Jahwe, das ist dieser Name, ist der Herr der Geschichte. Der Gott, der Geschichte schreibt. Und Gott schreibt auch Geschichte in deinem Leben. Und auch hier geht es wieder darum, das zu glauben. Und das möchte ich heute Morgen in euch erwecken, so ein Glaube. Gott ist Jahwe, er schreibt Geschichte, und Gott ist Elohim, das sind die Gottesnamen. Wenn Gott Elohim ist, dann ist er auch der Schöpfer. Jetzt haben ja zum Beispiel 1. Mose 1, Vers 1. Was steht da? Habe ich euch schon mal gefragt. 1. Mose, also 1, Vers 1, auswendig. Ja. Ja. Was steht da? Im Anfang? Ja, und weiter? Schuf, genau. Und ich habe gesagt, das ist meine Meinung, dass ich glaube, dass 1. Mose 1, Vers 1 ist der wichtigste Satz für die Menschheit. Das glaube ich. Weil 1. Mose 1, Vers 1 legt die Grundlage für eine Weltanschauung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damit ist alles erklärt. Man sagt ja, eine Weltanschauung besteht aus vier Komponenten: Ursprung, Sinn des Lebens, Ziel des Lebens und Moral, also was ist gut und böse. Also und ein Strang ist quasi Ursprung. Und jede Weltanschauung hat ihre eigene Ursprungsgeschichte. Aber wir haben hier eine Geschichte, wo Gott schafft. Gott ist ein Schöpfer. Und das ist außergewöhnlich, das können Menschen heutzutage gar nicht glauben. Also es gibt so viele Theorien, Evolutionstheorien, Entstehung der Erde, weil die Menschen nicht glauben können, dass Gott schuf, dass Gott schaffen kann. Und sie fragen sich auch, wo kommt denn das her? Also wer hatten dieses 1. Mose 1, Vers 1 geschrieben? Was denkt ihr? Wer konnte das denn schreiben? Mose, sagen manche, aber ich glaube nicht, dass Mose das geschrieben hat. Woher sollte Mose das wissen? Ich habe in einem guten Buch gelesen, und der behauptet, und das finde ich gut, dass Adam der Verfasser ist von 1. Mose 1, Vers 1. Und es macht für mich Sinn. Adam war ja im Garten Eden. Adam hatte Gemeinschaft mit Gott und hat einfach mit ihm geredet, und Gott konnte ihm doch zeigen und sagen, wie die Welt geschaffen ist. Jetzt sagen manche, Adam konnte ja nicht schreiben, aber wir wissen heute, dass es zu der Zeit auf Adam zurück wahrscheinlich schon diese Keilschrift auch gab. Und wir wissen auch, dass Adam 930 Jahre alt wurde. Und jetzt haben ja, die Frage ist ja immer, man sagt ja, dass diese früheren Kulturen, zum Beispiel die Ägypter oder andere Kulturen, intelligenter waren und weiter fortgeschritten wie unsere Kultur. Zum Beispiel, wie konnten sie eine Pyramide, die Steine so genau berechnen, dass das alles reinpasst? Und man staunt heute darüber, wie sie das gemacht haben, ohne Taschenrechner, dass die Steine aufeinander passen, ohne Zement und Beton. Und man staunt über diese unglaublichen Fähigkeiten. Und ich habe eine Erklärung dafür, woher die kommen. Adam war 930 Jahre alt. Also wenn ihr jetzt mal 100 werdet, als Beispiel, lernt ihr vielleicht 2, 3 Sprachen, zum Beispiel. Wenn ihr jetzt aber 200 werdet, dann könnt ihr doch noch Spanisch lernen dazu. Jetzt werdet ihr 300, dann könnt ihr doch noch Griechisch lernen. und 400 Hebräisch. Und Adam wird 930, das heißt, wir können davon ausgehen, dass Adams Wissen sich immer mehr verdoppelt. Und wir können davon ausgehen, dass die Menschen damals, deswegen waren es damals Hochkulturen, sagt man, weil die Menschen so lange gelebt haben. Es hat ja nicht nur Adams so lange gelebt. Wie lange hat Noah gelebt? 957 Jahre, der war noch älter. Erst danach ging es runter. Also wenn die Menschen länger gelebt haben, dann war da auch mehr Wissen und mehr Weisheit und auch mit Gott, wie lange konnten die konnten die Bibel ja fünfmal durchlesen. Oder. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen glaube ich das, dann kann ja Adam kann 1. Mose 1, Vers 1 geschrieben haben. Warum nicht? Und man geht davon aus, da gibt es einen Wissenschaftler, der das auch vertritt, auch noch ein paar andere. Da habe ich ein Buch von dir gekriegt, Ewald, kannst du dich erinnern? Über diese Täfelchen. Man geht davon aus, dass das auf so Täfelchen in Keilschrift geschrieben wurde und dass Mose das gefunden hat und dann das mit verfasst hat. Also Mose ist nicht der Autor von 1. Mose 1, Vers 1, aber er hat es dann übernommen und auf Papyrus geschrieben. Und deswegen ist 1. Mose 1, Vers 1 so wichtig. Und deswegen, für mich erklärt sich das auch, wenn Adam das geschrieben hat, dann konnte Adam doch diese Offenbarung haben. Und um was geht es mir gerade? Dass Gott schuf, Gott schafft. Gott hat etwas geschaffen und Gott schafft die Erde. Und Gott ist der Schöpfer. Und jetzt wird es ja persönlich für euch, er ist ja auch Jahwe, der in deinem Leben Geschichte schreibt. Und er schreibt Geschichte in deinem Leben, indem er etwas schafft. Gott schafft etwas aus dem Nichts. Ich komme übrigens noch zurück zu Jesaja 40. Da sind wir gerade. Wir sind ja gerade in Jesaja 40. Er gibt den Müden Kraft. Da will ich wieder hin. Wir lesen auch noch das gleich. Es geht ja um den zweiten Teil gerade, der Heilige Israels, der Schöpfer. Ich komme da zurück. Aber jetzt bin ich gerade beim Schaffen hängen geblieben. Weil das entscheidend ist aus meiner Sicht, dass Gott schafft. Er schafft aus dem Nichts. Und jetzt ist die Frage, wie schafft denn Gott? Wie macht er das denn? Und wir lesen, dass Gott spricht. Oder er macht, das heißt, Gott schuf. Also wir sind jetzt im Schöpfungsbericht, im ersten Teil. Übrigens kommt da nur der Name Elohim vor. Da haben ja manche gesagt, das sind dann zwei Quellen und so, aber das passt aus meiner Sicht nicht. Gott stellt sich erst als Elohim vor, als der Schöpfer. Im zweiten Schöpfungsbericht, wo er dann nochmal den Mensch, wo das nochmal, ist er Elohim Yahweh. Und wie schafft Gott? Er schafft, indem er spricht. Gott spricht. Und ich möchte es ja am Schluss auf euer Leben anwenden, weil ich sagen möchte, dass Gott was Neues schafft. Das ist die Botschaft von Jesaja. Vielleicht müssen wir doch kurz mal zu Jesaja 40 springen, wo ich ja hin will. Und damit es jetzt nicht zu viel wird, lese ich es nicht alles, obwohl ich es eigentlich lesen wollte. Der zweite Teil, Vers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß? Also Gott misst die Wasser mit der hohlen Hand so. Gott ist so groß. Wer bestimmt des Himmels weit, ich bin in Jesaja 40, Vers 12, mit der Spanne, also Spanne ist, glaube ich, das. Das ist das Skatergruß hier. Und dann geht es weiter, wen fragt er um Rat? Ich springe zu Vers 21, also Gott bezieht sich hier schon darauf, dass er der Schöpfer ist. Vers 21, wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist es euch nicht von Anfang an verkündet? Habt ihr es nicht gelernt von Anfang an, Beginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Jesaja wiederholt hier quasi diese Schöpfungsgeschichte. Das ist prophetisch, das ist Gott, der das sagt. Aber es mischt sich ja mit der Realität Jesaja. Also Prophetie ist ja immer beides, Jesaja und Gottes Reden. Vers 22, Jesaja 40. Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie ein Schleier. Gott ist hier der Elohim, der Schöpfer, und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt Fürstenpreis, das heißt dann hier, wie er die Geschichte regiert. Dann Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat. Das ist hier das Thema von Jesaja. Und dann kommt es mit, er gibt den Müden Kraft, das ist mein Schlusspunkt dann. Den versuche ich dann noch zu setzen. Aber Gott ist der Schöpfer. Und Jesaja macht das groß und er sagt, habt ihr das nicht gehört? Und warum glaubt ihr das nicht? Er wird nicht müde und matt. Hebt eure Augen. Und er schafft aus dem, was ist. Also zum Beispiel Adam, der Mensch. Der Adam wird geschaffen aus Erde. Und im Hebräischen steht da, Adam wird geschaffen aus Adama. Das ist ein Wortspiel. Wir sind jetzt wieder bei 1. Mose 1 und 1. Mose 2. Also Gott schafft aus dem, was ist. Und jetzt, Gott ist ja der Gott der Geschichte und der Gott, der schafft. Und er sagt, das geht jetzt, es geht ja an euch. Also Jesaja ist eine Botschaft für euch und für mich. Und Gott möchte was schaffen in deinem Leben. Und wie schafft er? Er schafft immer mit dem, was da ist gerade. Er schafft Adam, also den Mensch. Adam heißt Mensch. Aus Adama. Adama ist die Erde. Und Gott möchte was schaffen in eurem Leben aus dem, was da ist. Und die Botschaft an uns ist, dass Gott aktiv ist in unserem Leben. Er schafft etwas. Und die Botschaft an uns ist, auch jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Phase, wo gerade sich ein Krieg aufbäumt und wo gerade eine Krise sich aufbäumt und hier ist Druck, dass Gott was schaffen will. Das können wir von Jesaja lernen. Gott will in unserem Leben etwas schöpfen, etwas Neues erschaffen. Und es sind mehrere Ebenen. Manchmal ist es, dass er wirklich aus dem Nichts was schafft. Und manchmal schafft er aus dem, was da ist. Manchmal schafft er in unserem Herzen was. Und manchmal schafft er auch wirkliche Dinge, die gar nicht existieren. Und er ist ein Gott der Geschichte. Er wirkt in unserem Leben. Und dann geht es ja weiter. Und dann nimmt er ja bei der Schöpfung wieder, schafft Gott die Frau, die Isha, und er schafft sie aus dem Ish, aus dem Mann. Das sind immer so Wortspiele. Und was macht Gott noch? Also das Erste ist, er schafft, er spricht, er schafft auch aus dem Nichts. Und das Zweite ist, das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, ganz eigentlich auswendig. Er bläst Odem rein, wir müssen es lesen. 1. Mose 2, Vers 7. Also wir haben zwei Schöpfungsberichte, den ersten ist Elohim und der zweite Schöpfungsbericht, da ist immer der Name Elohim und Jahwe. Und hier sind wir im zweiten Schöpfungsbericht jetzt. Ich habe es falsch gesagt, oder? Nee. 2 Vers 7. Doch. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde. Das ist jetzt, er macht Adam aus Adama vom Acker. Und jetzt kommt das Zweite, er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also Gott schafft mit dem, was ist, und Gott schafft aber auch noch, indem er reinbläst. Und das ist ein Aspekt, da kommt Gottes, also Wind ist ja immer für Gottes Geist und so verstehe ich das, Gottes Geist, Gottes Kraft, Gottes Hauch kommt hinein. Gott schafft, indem er den Odem des Lebens, also Leben, hineinbläst. Menschen haben ja immer versucht, irgendwie Leben zu erschaffen, das ist noch keinem Wissenschaftler gelungen. Sie haben zwar geschafft, jetzt so Fleischersatz zu züchten und das wollen sie auch verkaufen und dann sagen sie ja, das ist CO2-neutral und deswegen werden sie es auch auf den Markt bringen. So künstliches Fleisch, aber was der Mensch nicht geschafft hat, ist Leben zu erschaffen. Und hier aber im 1. Mose sagen wir, Gott schafft und er bläst Leben hinein. Leben kommt von Gott. Und Gott möchte, indem er Geschichte in unserem Leben schreibt, durch seinen Geist Leben reinblasen. Er bläst, indem er etwas schafft und er bläst durch seinen Geist. Und jetzt die Frage für mich heute Morgen ist, auch an euch, könnt ihr das glauben? Und wir wissen ja, dass der Jesaja, der wirft ja zum Beispiel dem Ahas vor, dass er nicht geglaubt hat. Und deswegen konnte er nicht empfangen. Ich lese das jetzt nicht, das führt zu weit. Ahas hat sich ja dann mit Assyrien verbündet, hat Gold gezahlt und Geld, damit sie ihn nicht angreifen. Und Gott sagt dann aber zu ihm, dass das ein Fehler war. Ich muss es doch lesen, damit wir den Zusammenhang verstehen. Und zwar ist es so eben, der König kommt gegen Ahas von Assyrien und auch andere Völker greifen wieder mal an. Also es ist Krieg, so wie bei uns. Es ist richtig Krieg, ständig. Und der Herr sprach, also ich bin Jesaja 7, Vers 3, geh hinaus Ahas entgegen, sagt er zum Jesaja, nimm deinen Sohn mit, Shaar Jashub, das ist ja auch dieser prophetische Name, und sagt zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Und ganz am Schluss heißt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Vers 9. Und Ahas hat nicht geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass Gott der Gott der Geschichte ist und ihn retten kann. Dass Gott derjenige ist, der was Neues schaffen kann aus nichts, obwohl es auf dem Natürlichen gar keinen Grund gibt. Die Assyrer waren dafür bekannt, dass sie alles erobert haben in dieser Gegend. Aber Gott sagt, wir sollen das glauben, was da steht. Und die Frage war jetzt, da bin ich ja dahin gekommen, könnt ihr das für euer Leben heute Morgen glauben, dass Gott in eurem Leben ein Schöpfer ist und ein Retter, das gehört zusammen in Jesaja 40 eigentlich, dass er was Neues schafft, dass er ein Gott ist, der Geschichte schreibt. Schaut doch mal auf euer Leben, wenn wir uns jetzt einen kurzen Moment nehmen, vielleicht machen wir das gerade, wo Gott schon Geschichte geschrieben hat. Psalm 103 schreibt, dass wir uns daran erinnern sollen. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, dann machen wir so einen Moment, wo wir das reflektieren können. Ich war ja nicht immer gläubig. Ich war ja auch mal ungläubig und habe viel Quatsch gemacht früher. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich bin trotzdem froh, dass ich das durchlebt habe, weil es gehört zu meinem Leben. Ich habe das gebraucht, diese Grenzerfahrung. Und wir haben früher viel gekifft und also der hatte so russischen Mafia irgendwie Connections und das kriegst du heute nirgends, was er gekriegt hat. Du kriegst heute auf dem Markt immer nur eine Sorte. Aber er hatte immer 4, 5 Sorten. Wir waren immer beim und er hat immer von seiner Geschichte erzählt, wie Gott ihn geheilt hat. Von seinem Krebs und wie er Gott erlebt hat und dass jemand zu ihm gesagt hat, dass er daran nicht sterben wird. Und durch Gott bin ich irgendwann gläubig geworden, weil ich immer wieder ins Fragen gekommen bin, ob das wirklich stimmt, dass dieser Jesus existiert. Und Gott hat in meinem Leben eine Geschichte geschrieben. Und die Geschichte hat eine gewisse, Gott hat eingegriffen. Weil Gott wollte mich ja erretten, er wollte mich finden und er hat jemand benutzt, wo ich gerade bin und hat etwas geschaffen in mir. Und die Frage ist, könnt ihr das glauben, dass Gott in eurem Leben Geschichte schreibt und können wir auch dann glauben, dass Gott auch in unserem Land und in dieser Welt eine Heilsgeschichte schreibt, die irgendwann in diesem ewigen Jerusalem enden wird und in diesem tausendjährigen Reich und in diese Erlösung mündet? Können wir das glauben und kann uns das heute Morgen Hoffnung geben? Jetzt bin ich doch schon wieder im Predigen. Ich wollte ja noch zu meinem Punkt. Vielleicht mache ich den Punkt gerade noch, dann ist der Punkt drauf. Der Punkt ist, wir sind in Jesaja 40, dass die auf den Herrn harren, wieder neue Kraft kriegen. Dass die müde sind, dass er denen Stärke gibt, die unvermögend sind, dass er ihnen Kraft gibt. Und darum geht's. Gottes Geist und Gottes Wort möchte heute Morgen uns Kraft geben, möchte Glauben wecken, dass wir wieder glauben an Jahwe Elohim, an den, der eingreift. Und das ist das, was uns Kraft gibt. Und dem vorausgeht aber immer dieser Zerbruch, dass der Heilige Israels ist der Richter, der Gerechtigkeit schafft, aber der Heilige Israels ist im zweiten Teil von Jesaja der Schöpfer und der Erlöser und Retter. Und es mündet irgendwann auch in diesen Messias. Und das ist mein Ziel heute Morgen, dass ihr das mitnehmt für euer Leben, dass Gott in eurem Leben eine Geschichte schreibt. Aus dem Nichts. Er schafft, er spricht, er arbeitet mit dem, was er hat. Und er bläst aber auch diesen beim Schöpfen auch seinen Geist rein. Und das Endziel ist, dass er uns rettet, dass wir Hoffnung haben, auch auf darüber hinaus. Das will ich euch zusprechen im Angesicht dessen, was gerade in unserer Welt passiert oder auch was gerade ihr persönlich, what you're facing, was eure persönlichen Herausforderungen sind. Vorhin wollte ich ja dahin, dass wir einen Moment Zeit nehmen, und das machen wir jetzt, und uns darauf besinnen, wo Gott schon Geschichte geschrieben hat in unserem Leben. Und dass wir uns darauf besinnen auch, dass Gott auch Geschichte dieser Welt schreiben wird, dass diese Welt vergehen wird, aber dass wir hoffen auf eine bessere Welt. Lass uns noch gemeinsam beten, auch für die Leute, die diese Hoffnung nicht haben.